Sie waren nun 3 Tage lang an der polnisch-belarussischen Grenzregion unterwegs und haben mit verschiedenen polnischen Hilfsorganisationen gesprochen, Politikerinnen der grünen und linken polnischen Partei getroffen, ein Besuch im geschlossenen Haftlager Wenjin nahe der Grenze zwischen Polen und Brandenburg wurde Ihnen aber verwehrt. Haben Sie sich ein klares Bild von der Situation an der Grenze machen können?
Ich denke schon, dass wir uns ein sehr, sehr eindrückliches Bild auch machen konnten. Und es ist ja nochmal ganz klar, wir sind da hingefahren, wussten, dass die Zustände schlimm sind und weil wir wussten, dass da Aufmerksamkeit drauf gehört. Es ist nochmal was anderes, das vor Ort zu sehen und geschildert zu bekommen und zu erfahren.
Zusammen mit den anderen Delegationsteilnehmenden ist eine Pressemitteilung sowie ein Forderungskatalog entstanden. Diese Pressemitteilung ist mehr als erschütternd. AktivistInnen, die Sie auf der Delegationsreise getroffen haben, berichten davon, wie Sie Menschen völlig durchgefroren und mit teils schweren Verletzungen im Wald in der von der polnischen Regierung eingerichteten Sperrzone aufgefunden haben sollen. Mit warmer und trockener Kleidung sollen sie versuchen, die Menschen vor Unterkühlung und dem Tod zu retten. Bei manchen Flüchtenden sei die Kleidung schon an der Haut festgefroren. Solche Schilderungen lösen pures Entsetzen aus. Wie sind Sie mit dieser furchtbaren Situation umgegangen?
Naja, wir haben natürlich versucht, möglichst viel in Erfahrung zu bringen, um die Information auch hier zu streuen, weil es stimmt ja, die Aufmerksamkeit ist immer temporär und geht sehr, sehr schnell weiter. Und was man ganz, ganz klar sagen muss, es ist eine humanitäre Katastrophe, die sich in Polen für Geflüchtete abspielt. Polen ist für Schutzsuchende nicht sicher. Wenn ich nochmal auf die Situation im Wald eingehe, dann ist das, was für jeden greifbar und vorstellbar ist, es ist Winter. Die Grenze zwischen Polen und Belarusland ist etwa 400 Kilometer lang, ist von der polnischen Regierung zur Sperrzone erklärt worden, in der aber über 200.000 Menschen leben, also Anwohnerinnen, für die das auch ein absoluter Ausnahmezustand ist. Dieser Wald ist ein riesiges Naturschutzreservat. Dort leben Bisons. Es gibt unglaublich viele Sumpfgebiete. Genau diese Sumpfgebiete sind es, die es für Geflüchtete und die Schutzsuchenden, die in diesem Wald festsitzen, noch mal schwerer machen, weil sie einfach nass sind, weil sie dort reingestoßen werden. Und da sind wir bei dem Punkt, auf den ich hinaus will. Das eine ist die Bedrohung durch Winter, durch Kälte, durch Hunger, durch die objektiven Umstände. Also es findet sich zum Beispiel dort kein flüssiges Wasser, das ist zu Eis gefroren. Das heißt, die Leute haben ein Problem, schlichtweg was zu trinken zu finden. Was man aber eben auch sagen muss, und das gehört zur Grausamkeit dazu, ist, dass wer in Anführungszeichen nur von Wind, Wetter, Winter, Kälte, Hunger bedroht ist, hat noch Glück. Denn es gibt noch einen weiteren Faktor, der das Leben für die Schutzsuchenden dort super gefährlich macht und super bedrohlich macht. Und das ist die Grenzpolizei, das ist das Militär und das sind bewaffnete, im Grunde faschistische Bürgerwehren, die die Leute dort regelrecht jagen. Das ist die Praxis von Pushbacks. Pushbacks heißt nicht, man kommt zu einem Punkt, wo einem gesagt wird, man darf nicht weiter und muss umdrehen. Pushbacks heißt patrouillierende Grenztruppen plus Bürgerwehren, die Menschen jagen und versuchen, durch die Löcher im Zaun zurückzuschieben.
In den Social-Media-Plattformen kann man Fotos sehen, wie die Delegationsreise eben, wie Sie beschildert haben, im Wald unterwegs ist und sich in dem Grenzgebiet zu Belarus in Polen befindet. Diese Sperrzone, wie Sie gerade schon gesagt haben, wird von Polizei, Militär und auch privat organisierten Bürgerwehren bewacht oder gesichert, wenn man das so nennen will. Die sorgen dafür, dass niemand rein und raus kommt. Wie hat sich die Situation für euch gestaltet, als ihr dort wart?
Diese Sperrzone gibt es seit September, Oktober letzten Jahres. Anfangs gab es feste Militärstützpunkte und Kontrollpunkte. Das hat sich mittlerweile geändert. Mittlerweile sind das patrouillierende Gruppen. Das ist für die Geflüchteten noch gefährlicher, weil nicht und für die AktivistInnen, die ihnen helfen wollen, weil nicht voraussehbar ist, wo wer wann ist. Uns hat es in die Situation versetzt, eben trotzdem in die Sperrzone gehen zu können.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Forderungskatalog, der im Zuge der Pressemitteilung auch veröffentlicht wurde. Können Sie uns den vielleicht kurz vorstellen?
Naja, was ganz klar auf der Hand liegt, ist, dass Deutschland, dass die EU und dass eben auch die Bundesländer handeln müssen. Da gibt es ganz verschiedene Ebenen. Das Erste ist, wenn die Erkenntnis ist, Polen ist für Schutzsuchende nicht sicher. Und das muss man ganz klar sagen. Sie haben die Alternative, illegal zurückgeschoben werden mit massiver Gewaltanwendung oder illegal inhaftiert zu werden. Beispielsweise, wenn sie es irgendwie aus dem Wald heraus schaffen, dann werden sie in einem von 8 Haftlagern festgehalten, wie beispielsweise in Wenjing. Wenn man überlegt, was kann nun Deutschland, was können die Bundesländer, was kann die EU daran ändern, dann ist das Erste, was beispielsweise Sachsen-Anhalt ganz konkret tun müsste, wäre Rücküberstellung im Rahmen des Dublin-Abkommens nach Polen auszusetzen, und zwar mit sofortiger Wirkung. Das ist was, das können die Landesinnenminister machen, und das ist was, was die Innenministerin von Sachsen-Anhalt ganz dringend machen müsste. Das Zweite ist, das ist bundesweit, die Menschen, die im Wald am Grenzgebiet festsitzen, müssen evakuiert werden. Und es ist tatsächlich nicht, evakuiert ist kein dramatisierter Begriff. Da geht es um Leben und Tod und da geht es um eine humanitäre Krise. Das Dritte ist, was unmittelbar passieren muss, dass die EU die unionsrechtlich gesehen illegalen Handlungsweisen und Praktiken in Polen sofort stoppt. Die Haftlager müssen geschlossen werden. Sie widersprechen jeder EU-Vorgabe zur Wahrung von Standards in Asylverfahren. Sie widersprechen jeder Humanität. Sie müssen sofort gestoppt werden. Das sind die wichtigsten Dinge, die unmittelbar passieren müssen. Was natürlich damit verbunden ist, ist, dass die Kriminalisierung und die Illegalisierung von humanitärer Hilfe, die in Polen derzeit stattfindet, sofort gestoppt werden muss. Das geht nur mit internationalem Druck, das geht nur mit einer an den Rechtsgrundlagen der Friedensnobelpreisträgerin EU-orientierten, konsequenten Menschenrechtspolitik.
Sie haben schon die humanitäre Hilfe angesprochen, die in Polen momentan illegalisiert wird. Wie gestaltet sich das denn für AktivistInnen, die dort vor Ort versuchen, Menschen auf der Flucht zu helfen?
Naja, also auf sämtlichen offiziellen Wegen ist der Weg in die Sperrzone verwehrt. Ihnen drohen da tatsächlich Strafen, wenn Organisationen dabei erwischt werden, wie sie dort operieren. Es hat ja seinen Grund, dass beispielsweise Ärzte ohne Grenzen sich aus dem Grenzgebiet zurückziehen musste. Dennoch, und das ist sozusagen das Schockierende und das Bemerkenswerte dieser Reise, liegen ganz nah beieinander. Was absolut schockierend ist, dass es in Polen mittlerweile mit Duldung der EU illegal ist, Menschen vor Tod und Hunger zu retten, indem man sie, wenn man sie im Wald findet, wenn man sie am Rande des Waldgebietes findet, schlichtweg mitnimmt und ihnen was zu essen gibt. Das ist illegal und dafür drohen Strafen. Das Ermutigende ist, dass es Menschen dennoch tun und mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit tun und mit einer Haltung, die überhaupt nichts mit Heldenpose oder Samaritertum zu tun hat, sondern die ganz, ganz klar sagen, ich habe doch überhaupt gar keine Wahl. Ich kann doch hier Menschen nicht sterben lassen. Und ich bin bereit, das Risiko einzugehen, was es für mich persönlich birgt. Ich bin nicht bereit, Menschen hier sterben zu lassen. Das war wirklich was unglaublich Berührendes und was auch Mutmachendes, was auch Kraftgebendes, was man in jedem Fall unterstützen muss und gucken muss, wie wir das auch aus Deutschland stärken können. Was noch ein Punkt ist, den man sozusagen praktisch wissen muss, ich habe das erwähnt, es ist nicht so, dass das Sperrgebiet menschenleer ist. Dort leben 200.000 Menschen, die haben Zugang zu dem Wald und zu der Sperrzone. Deswegen spielen Anwohnerinnen und Local People eine sehr, sehr große Rolle bei der konkreten Hilfsarbeit, auch bei der illegalisierten Hilfsarbeit, und tragen da den größten Anteil.
Sie haben gerade eben von 8 Haftlagern gesprochen in Polen. Auch Sie haben im Rahmen der Delegationsreise den Versuch unternommen, eins dieser Lager zu besuchen in Wenjing. Sie haben es eben schon gesagt, im Gegensatz zu der sogenannten Sperrzone, zu der Sie sich offensichtlich ja auch Zugang verschafft haben, wurde Ihnen aber der Zugang zu diesem Lager verwehrt. Wie kam es dazu?
Na, was, glaube ich, Systematik nochmal wichtig aus deutscher Perspektive ist, diese Haftlager unterstehen dem Verteidigungsministerium, nicht dem Innenministerium oder geschweige denn Sozialministerium oder so. Die unterstehen dem Verteidigungsministerium und sind damit Teil der militärischen Infrastruktur des Landes. Das heißt, die liegen auf Militärgelände und sind in sich kleine Sperrzonen, die nur mit Genehmigung und besonderer Erlaubnis betretbar sind. Wir haben uns sehr frühzeitig darum bemüht, auch mit Hilfe polnischer Abgeordneter Zugang zu dem Haftlager in Wenzin zu bekommen, was eines der bekannteren ist, was auch als das schlimmste Haftlager gilt. Das liegt tatsächlich mitten im Nirgendwo, ist in sich ein Sperrgebiet. Uns ist dieser Zugang verwehrt worden. Zuerst war die Begründung Corona. Dann haben wir nochmal versucht, unsere Gruppe der Leute, die dort rein wollen, zu verkleinern, haben noch mehr darüber versucht, mit Hilfe der polnischen Abgeordneten dort reinzukommen. Dann war der Grund der Verweigerung die Spionageabwehr. Und es erklärt sich, also alle, auch unsere polnischen GesprächspartnerInnen, hielten das für Hanebüchen und vorgeschobene Begründung und die sagten auch sehr klar, naja, es ist total logisch, die wollen nicht, dass Abgeordnete, und sie hatten ja auch JournalistInnen mit bei der Reise, die polnische Regierung hat kein Interesse daran, die Zustände in diesem Lager öffentlich werden zu lassen. Es sind dort etwa 600 Menschen inhaftiert, beispielsweise, weil sie, als sie gefragt wurden, wo sie hinwollen, was sie machen wollen, gesagt haben, sie wollen nach Deutschland. Das ist ein Haftgrund. Es gab schon in den letzten Wochen Berichte über unerträgliche Zustände in diesen Lagern, insbesondere auch in Wenzin. Anfang Januar sind dort Menschen in Hungerstreik getreten. Die Leben sind gezwungen, dort in 20-Mann-Zimmern zu leben. Es gibt keinen Zugang zu Rechtsberatung, zu Kommunikationsmitteln. Auch die medizinische Versorgung ist überaus prekär. Es gibt dort nur, es schilderte uns eine polnische Sejm-Abgeordnete, es gibt formal einen Arzt für 600 Menschen. Von psychologischer Versorgung und Hilfe ganz zu schweigen. Das heißt, das sind Menschen, die unter absolut unerträglichen Bedingungen leben müssen und nicht wissen, warum, wie lange noch, wo ihre Verwandten sind, wo ihre Familien sind und wie es für sie weitergeht. Es gibt keinen Draht zu den Menschen dort drin. Die einzigen, die Zugang haben, sind Anwältinnen, die bereits einen Mandanten benennen können und haben, was natürlich total schwierig ist. Wie soll man, wenn man keine Kommunikationsmittel hat und keinen Draht nach draußen hat, wie soll man sich einen Anwalt besorgen oder eine Anwältin? Das heißt, es sind Abgeordnete, polnische Abgeordnete, die Zugang haben, aber auch nur unter bestimmten Voraussetzungen mit einem aufwendigen Vorverfahren.
Mich würde nochmal die Rolle dieser privaten Bürgerwehren interessieren, die da auf eigene Faust auch die Grenze schützen, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Welche Rolle spielen die denn im Zusammenhang mit dem Grenzschutz? Und kann man vielleicht sogar von einer inoffiziellen Zusammenarbeit mit polnischen Behörden sprechen?
Ja, absolut. Absolut. Es ist so, dass diese Bürgerwehren, das sind paramilitärische Gruppen, die in Uniform auftreten. Der einzige Unterschied zu Soldaten ist, dass sie über keinerlei Kennzeichnung verfügen, die genauso bewaffnet sind wie die Armee, das heißt mit Maschinengewehren, Pistolen, Knüppeln unterwegs sind, und die rekrutieren sich aus Freiwilligen. Das ist ein Projekt, das die PiS-Partei gestartet hat. Und die rekrutieren sich aus Freiwilligen aus dem gesamten Land, aber auch von lokalen Leuten, die Bock haben, Flüchtlinge zu jagen. So, und man kann sich vorstellen, mit welchem Einsatz und mit welcher Grausamkeit die dabei sind. Uns ist beispielsweise von einem Aktivisten berichtet worden, der sich am Rande des Waldgebiets aufhielt, wie er von einer solchen Bürgerwehreinheit überfallen worden ist und aus dem Auto gezogen worden ist und verprügelt worden ist. Sie spielen eine ganz, ganz aktive Rolle und sind sozusagen lizenziert von der polnischen Regierung. Die Rechtsgrundlage, das schilderten uns insbesondere nochmal die Abgeordneten, ist im Grunde nicht haltbar, aber sie sind lizenziert. Es gibt keine offizielle Klarheit darüber, welche Rechte die haben und welche sie nicht haben. Faktisch haben sie aber alle Macht, die das Militär auch hat. Und ja, das ist nicht anders als eine Kooperation zu benennen. Und die spielen eben auch eine sehr, sehr große Rolle dabei. Das muss man auch nochmal sagen, dass die Grenzpolizei Und die paramilitärischen Gruppen agieren nicht nur an der Grenze und im Wald, indem sie Leute unmittelbar zurückschieben, sondern es geht so weit, dass natürlich auch die Suche nach Unterstützern der Geflüchteten, UnterstützerInnen der Geflüchteten läuft. Und beispielsweise diejenigen, die verdächtigt werden, illegale Grenzübertritte zu ermöglichen und zu befördern, berichten, dass solche Truppen auch unterwegs sind und abends beispielsweise in die Häuser leuchten, um zu schauen, wer sich darin bewegt und ob da auffällige Personen drin sind.
Sie haben ja auf der Reise auch mit polnischen Abgeordneten und der Zivilgesellschaft gesprochen. Gibt es da irgendwie Hinweise von den Menschen vor Ort, wie Hilfsstrukturen da unterstützt werden können von uns hier in Deutschland, die nicht direkt vor Ort sind?
Das lässt sich im Grunde sehr, sehr klar benennen. Die Leute brauchen Geld, Autos. Für das Gelände dort ist es notwendig, mit Allrad-Fahrzeugen da reinzufahren. Das ist eben waldiges Gelände. Das heißt, sie müssen Autos mieten, die brauchen Geld, Autos, Safe Houses und Geld für sichere Häuser vor Ort plus Kommunikationsmittel, also Powerbanks, unregistrierte SIM-Karten und Telefone. Und sie brauchen Aufmerksamkeit. Wir bemühen uns auch im Anschluss an die Reise, so viel Aufmerksamkeit, wie es geht, darauf zu lenken. Und wir bemühen uns auch zu schauen, wie kriegen wir es hin, beispielsweise aus Deutschland eine Spendenkampagne auf die Beine zu stellen, um das, was gebraucht wird, dahin zu bringen, wo es gebraucht wird. Das ist nicht so einfach. Was in jedem Fall richtig ist, ist, es gibt in Deutschland konkret die Hilfsstruktur Wir packen es an e.V., die immer wieder dorthin fährt und Hilfsgüter dorthin bringt und versucht, die Strukturen zu stützen. Es gibt in Polen die Grupa Granica, was ein Netzwerk von großen Refugee-Organisationen und Hilfsorganisationen ist, die beispielsweise auch versuchen, rechtliche Beratung und Unterstützung, wenn es Menschen nach Polen schaffen, zu organisieren. Das sind in jedem Fall unterstützenswerte Strukturen. Und das ist das, was man aus Deutschland heraus machen kann. Und natürlich immer wieder die Frage zu stellen oder andersrum immer wieder die Situation in Polen hier zu thematisieren und eben auch klar zu machen, was könnten wir denn an der Situation in Polen ändern.
Vielleicht abschließend, Sie haben es anfangs schon gesagt, dass zum Beispiel die sachsen-anhaltinische Innenministerin aufhören sollte, Menschen nach Polen wieder zurückzustellen nach dem Dublin-II-Abkommen. Welche konkreten politischen Schritte braucht es denn sonst noch, um Menschen vor Ort nachhaltig helfen zu können?
Naja, es braucht ein Aufnahmeprogramm, beispielsweise auch aus Sachsen-Anhalt heraus, mit Zustimmung des Bundesinnenministeriums. Es braucht das deutliche politische Engagement des Landes auf Bundesebene, damit die Bundesregierung dazu gedrängt wird, die Leute, die in der Sperrzone im polnischen Grenzgebiet zu Belarus festsitzen, zu evakuieren. Die Bundesregierung muss darauf hinwirken, dass die illegalen Pushbacks an der Grenze sofort gestoppt werden und die Menschen Zugang zum Asylverfahren haben. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss die sogenannten Dublin-Rücküberstellungen aussetzen und bis das soweit ist, die Landesinnenministerien mit Abschiebestopps agieren. Und auf EU-Ebene braucht es sehr klar die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Polen, weil Polen systematisch Asyl- und unionsrechtliche Grundsätze nicht einhält und bricht. Was absolut notwendig ist, dass die Menschenrechtsverletzungen an der Grenze aufgeklärt und geahndet werden und humanitäre Nothilfe nicht länger illegal ist. Und was im politischen Diskurs ganz, ganz wichtig ist, wir hatten im Dezember im Landtag von Sachsen-Anhalt eine Debatte zur Situation an der Grenze Polen-Belarus. Und der politische Tenor dieser Debatte war im Grunde, Polen wird angegriffen. Exakt das ist die Propaganda der polnischen Regierung. Und was uns vom ersten bis zum letzten Gespräch in Polen mit unterschiedlichen GesprächspartnerInnen immer wieder gesagt wurde, ist, dass dieser Notfall, auf den sich Polen bezieht, um die Sperrzone formal zu legitimieren, die Leute haben uns sehr klar gesagt, this is not an emergency on migration, it's a humanitarian emergency. Das ist kein Notfall, das ist keine Notlage der Migration, es ist eine humanitäre Notlage. Und das muss in der Debatte in Deutschland und auch in Sachsen-Anhalt immer und immer wieder gesagt werden und klar gemacht.